Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben die Geschichte gehört. Zwei Männer stehen im Tempel und beten. Pharisäer und Zöllner, kritisiert und gerechtfertigt, erniedrigt und erhöht. Da ist ja wohl klar, auf welcher Seite wir stehen, oder? Die frommen Reflexe funktionieren ja gut. Und der Evangelist lässt ja auch den Hörenden scheinbar gar keine Wahl. Man muss sich mit dem Zöllner identifizieren, oder? Der Pharisäer in selbstgerecht aufrechter Haltung des Gutmenschen, der Zöllner ein demütig kauernder Wurm. Geschult an Gesangbuchliedern verbietet sich jede Sympathie mit dem Pharisäer. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, derer ich nicht wert. Wer in diesen Traditionen aufgewachsen ist, für den ist die Sache völlig klar. Und wir schlagen die Augen nieder und danken Gott dafür, kein Pharisäer zu sein. Vielleicht ist es an der Zeit, die Reflexe zu überprüfen. Zu diesem Reflex gehört übrigens auch das Gleichnis als typische Unterscheidung zwischen jüdischer und christlicher Frömmigkeit zu lesen. Der eine selbstgerecht auf die Gebote fixiert, der andere beugt sich schuldbewusst unter Gottes Barmherzigkeit. Es ist eine scheußliche Geschichte christlicher Auslegung, die jahrhundertelang selbstverständlich war. Ein übler Reflex, der sich immer noch findet, eine Vergiftung der Gedanken, die die Verachtung und den Hass auf Jüdinnen und Juden gefüttert und befeuert hat. Halten wir dazu eines fest: Pharisäer und Zöllner, beide sind Juden, beide beten im Tempel. Und derjenige, der dieses Gleichnis erzählt, Jesus, war auch Jude. Versuchen wir für einen Moment, uns in die Menschen zu versetzen, denen Jesus diese Geschichte erzählt hat. Der erste Hörer, die erste Hörerin. Was sehen Sie? Sie sehen einen Zöllner. Sie sehen einen Menschen, der Geld von jedem einfordert, der die Stadtgrenzen überschreitet, um Handel zu treiben. Die Zöllner waren verhasst. Sie galten als Kollaborateure der römischen Besatzungsmacht, als Kriegsgewinnler, geldgierig und korrupt. Keiner, der nicht schon von ihnen ausgesaugt worden war, der nicht schon von seinem mühsam erschufteten Geld an sie hat abgeben müssen. Offiziell gab es zwar Gesetze, wie viel sie als Zoll nehmen durften, aber kontrolliert wurde das nicht. Die Zöllner saßen an den entscheidenden Stellen und konnten sich bereichern, wie sie wollten. Sie waren wie Blutsauger, skrupellos, hemmungslos. Das sehen die ersten Hörerinnen und Hörer. Und was sehen sie noch? Sie sehen den Pharisäer, gebildet und ausgebildet in seiner Glaubenstradition. Er nimmt ernst, was er liest. Du sollst nicht stehlen, steht da. Du sollst nicht Ehe brechen. Gott freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Gerechtigkeit, steht da. Und wenn du den Zehnten deines ganzen Ertrages zusammengebracht hast, so sollst du ihn dem Leviten, dem Fremdling, der Waise und der Witwe geben, dass sie in deiner Stadt essen und satt werden. Das alles steht geschrieben. Und der Pharisäer will sich daran halten. Er will es gut machen. Er will ein guter Mensch sein. Und ich denke mir, das muss doch schön sein, so dicht an seinem Ideal leben zu können. Kult und Kultur, Gebet und Ritual, genug zu essen, so reichlich, dass man abgeben kann und immer so satt sein, dass man auch fasten kann, versöhnt mit sich und der Welt, ohne Angst, ohne das Gefühl, zu kurz zu kommen, versöhnt leben mit ruhigem Gewissen. Und er dankt Gott dafür, dass dies alles leidlich gelingt. Auf wessen Seite stehen wir? Ein Freund schrieb mir dazu: Ach, was gäbe ich darum, ein Pharisäer sein zu können, reinen Herzens, ruhigen Gewissens, in Gott verliebt und dem Menschen zugetan, abgesichert in weltlicher und in geistlicher Hinsicht. Die Welt fühlt sich rund an und es fällt leicht einzustimmen. Ja, Gott hat es wohl gemeint mit uns und er hat es alles wohl gemacht mit seiner Welt. Danke Gott, dass du es so gut gemacht hast. Danke für diesen überströmenden Segen. Er sagt auch: Danke Gott, dass ich nicht bin wie dieser Schurke. Ja, dieser Seitenblick mag uns nicht gefallen. Andererseits gibt er ja auch zu verstehen, was ich bin, hat mit Gottes Segen zu tun. Ich danke, dass ich es nicht nötig hatte, ein so korrupter Mensch zu werden. Ich danke dir, dass ich die Kraft hatte, der Bosheit zu widerstehen. Hüten wir uns davor, der Richter des Pharisäers zu sein. Machen wir ihm sein Glück nicht madig. Wer sind wir denn, dass wir das dürften? Ich möchte auch ein guter Mensch sein. Und Sie doch auch, nehme ich an. Wir bemühen uns, rechtschaffen zu sein. Nicht zu stehlen, nicht zu betrügen, nicht korrupt zu sein und den Armen durch die eine oder andere Spende zu helfen. Wir bemühen uns doch, gute Eltern zu sein und gute Kinder, den Freunden in Not beizustehen und die treue Schwüre nicht zu brechen. Und das alles ist wirklich schwer genug. Was soll falsch daran sein? Die beiden Protagonisten stehen nebeneinander im Tempel. Na, sagen wir, der eine steht eher vorne, der andere hält sich vielleicht am Rande auf. Sie reden nicht miteinander, aber sie sind miteinander verbunden. Beide wollen sich vergewissern. Beide wollen wissen, wie Gott zu ihnen steht, ob es ein Ja zu ihrem Leben geben kann. Beide suchen Gnade vor Gott. Was ist der Unterschied? Ist es wirklich der Unterschied, dass der eine gebückt sich vor die Brust schlägt? Meine Schuld, meine Schuld, meine übergroße Schuld. Ist es das, was ihn auszeichnet? Ist das die Demut, von der der Wochenspruch redet? Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich armer, elender, sündiger Mensch. Man sagt, wir Protestanten seien notorisch skrupulös, wüten in unserem Sündenregister herum und wären damit sauertöpfisch und freudlos. Und das ist auch durch eine Vielzahl von Selbstzeugnissen aus protestantischem Milieu belegt. Friedrich Nietzsche ist heute vor 120 Jahren gestorben. Man lese all diese Bücher von Autoren, die diesem finster strengem Lebenskonzept entlaufen sind, die sich gleichsam entgiften mussten, um ihr Leben zu retten. Mag sein, das gibt es heute nicht mehr. Mag sein, das Milieu ist weitgehend ausgestorben. Aber vielleicht hat sich doch dieses Sündenbewusstsein in einer Haltung niedergeschlagen, die dem anderen und sich selbst unentwegt mit einem Zeigefinger vor der Nase herumfuchtelt. Dies solltest du tun und jenes musst du lassen. Eine Haltung, die Einsatz fordert. Immerzu Einsatz. Ich muss mal eben kurz die Welt retten. Und es ist nie genug und nie gut genug. Vielleicht ist das die säkulare Variante des protestantischen Sündenbewusstseins. Ich leiste nicht genug, ich bin nichts wert, ich armer, elender, sündiger Mensch. Wie finde ich Gnade vor meinen Augen? Und wie kann der andere sich da einfach so hinstellen und sich gut fühlen und Gott danken? Aber der Zöllner blickt nicht ärgerlich auf den anderen. Kein vergleichender Blick, er blickt überhaupt nicht auf. Er hat einen aufrichtigen Blick auf sich selbst geworfen und er ist erschrocken. Da ist kein Kokettieren mit einer antrainierten Zerknirschtheit. Da wird ein Blick in den Abgrund geworfen. Und was er da sieht, ist ganz konkret. Das Bild des Bauern, dem er von seinen wenigen Früchten noch die Hälfte genommen hat, und zu Hause warten die Kinder mit knurrendem Magen. Vielleicht sieht er die Angst in den Augen der Frau, der er den Zugang zum Markt versperrt hat und die mit leeren Händen umkehren muss. Vielleicht sieht er sich mit den Besatzern am Tisch sitzen und lachen über all das dumme Volk und die nächste Schikane aushecken. Vielleicht sieht er auch seine Kinder, die er kaum kennt, weil er immer unterwegs ist. Die Tochter, die sich für ihren Vater schämt. Vielleicht sieht er all das. Und er fragt sich, wofür habe ich gelebt? Jetzt steht er ganz allein da vor Gott. Und aus ihm bricht es heraus: Gott sei mir Sünder gnädig. Ein einziger Schrei, das SOS der Seele. Wem fühlen wir uns nah an diesem Sonntag? Dem, der vor Gott steht und für sein Leben dankt? Oder dem, der die Bruchstücke seines Lebens sieht und kein Ganzes mehr darin zu erkennen vermag? Dem, der die Güte feiert und sich daran freut? Oder dem das Leben immer wieder verdirbt und misslingt und durch die Finger rieselt? Beide stehen im Tempel. Beide beten zu Gott. Am Ende mag der letzte Satz wie eine Drohung gegen den Pharisäer klingen. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Aber vielleicht kann man es auch so lesen. Hier wird etwas zurechtgerückt. Gott selbst legt Hand an. Der eine wird runtergeholt, der andere wird emporgehoben. Und stellt man es sich bildlich vor, dann geschieht etwas Wunderbares, denn die beiden geraten auf Augenhöhe. Sie finden sich wieder in der Gemeinschaft der erlösten Sünder, in der keiner dem anderen etwas voraus hat, indem wir nicht mehr rechten und richten müssen, nicht einmal uns selbst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.